Ich weiß nicht, wie halt die Welt in 10, 20 Jahren sein wird. Und deswegen nicht alles auf später verschieben. Auch mal jetzt Geld ausgeben, sich auch mal jetzt was leisten, auch mal Erinnerungen schaffen, sich mal was gönnen.
Willkommen zu den Börsenexperts und zu mehr Finanzkompetenz.
Geld allein macht nicht glücklich, heißt es. Ja, das klingt vernünftig. Ein leerer Kontostand ist allerdings auch kein Wellnessprogramm. Da gibt es ja auch viele dumme Sprüche und viele dumme Mindsets, aber vielleicht auch sehr intelligente. Wir sprechen an der Börse ja ständig über Rendite, Zinseszinsen, Vermögensaufbau, ETF, Aktien, Weltdepot und sowas. Viel seltener stellen wir eigentlich die entscheidende Frage, wozu soll das ganze Geld eigentlich dienen? Was bringt das Depot auf Allzeit hoch, wenn die eigene Lebensfreude im Bärenmarkt steckt? Wann wird Sparsamkeit von der Tugend zur Fußfessel? Und kann man finanzielle Freiheit erreichen, ohne das Leben bis dahin später auf später zu verschieben? Darüber spreche ich heute mit Clemens Schönmann-Fink von René will Rendite. Grüß dich, Clemens.
Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung.
Ja, oder soll ich lieber René sagen?
Es ist Clemens ja, von René will Rendite, das passt.
Genau, weil ich finde den Titel René will Rendite eigentlich sehr schön gewählt. Also ein bisschen doppeltes Wortspiel. Was ist denn René will Rendite in Kurzform?
René will Rendite ist als YouTube-Kanal gestartet, wo ich halt eben mich mit Experten darüber unterhalte, was gerade an den Märkten los ist, was in der Wirtschaft los ist und was das alles für meine Geldanlage heißt. Die Idee dahinter ist, ich möchte den Leuten Informationen geben, damit sie bessere Entscheidungen für ihr Geld treffen können. Und weil ich eben die Möglichkeit habe, mit Experten zu reden, versuche ich sozusagen die Stimme des Anlegers zu sein. Also ich stelle für den Anleger die Fragen, die sie wahrscheinlich auch an den Experten stellen würden und versuche eben Inspiration zu geben. Ich möchte aber auch natürlich unterhalten. Also ich möchte nicht, dass jeder direkt irgendwie sein Depot umschmeißt, wenn er mal ein Interview bei mir auf dem Kanal gesehen hat. Aber er soll halt unterhalten sein. Ich will ihm helfen, die Märkte besser zu verstehen. Denn ich denke, wenn man versteht, was an den Märkten passiert, warum meinetwegen die Kurse fallen, dann kann man halt anders drüber entscheiden, anders drüber nachdenken. Und mir persönlich geht es immer besser, wenn ich weiß, was hinter einem Kurssturz steht, als wenn ich jetzt rätseln müsste und im Unklaren bin. Und da hoffe ich, dass ich den Leuten da halt Inspiration, Orientierung und Denkanstöße gebe und sie auch noch so ein bisschen unterhalte.
Mein Name ist Peter Heinrich. Herzlich willkommen zu den Börsenexperts, dem Podcast des Börsenplatz Berlin. René will Rendite, aber René will inzwischen auch Lebensfreude. Clemens, inzwischen beschäftigst du dich ja auch mit der Frage, was Geld mit unserem Glück macht. Ist René erwachsener geworden oder hat er nur gemerkt, dass Rendite alleine auf Dauer ein ziemlich langweiliges Hobby sein kann?
Ja, das spiegelt so ein bisschen so meine eigene Entwicklung wider. Also am Anfang war ich wirklich immer sehr irgendwie auf Geldvermehrung bedacht. Also ich hatte jetzt keinen frugalistischen Lifestyle in dem Sinne, aber war schon irgendwie immer drauf und habe überlegt, boah, was kostet mich das und was hätte ich, wenn ich das Geld anlegen würde. Da gibt's ja irgendwie diverse Kennzahlen oder so Faustformeln, mit denen du halt berechnen könntest, wenn du jetzt 10 Euro jede Woche sparst, also weil du zum Beispiel auf irgendwie dein Coffee to go verzichtest oder sowas. Und wenn du das halt dann sparst und was du dann in 10 Jahren hättest, dachte ich so, boah, das ist aber echt eine ganze Menge. Wenn ich mich hier so ein bisschen einschränke, dann habe ich doch irgendwie in 10 Jahren einen Haufen mehr Geld. Und dann so einen frugalistischeren Lifestyle, wie gesagt, nicht ganz so extrem, wie das jetzt halt die wahren Frugalisten machen, aber schon so in die Richtung. Und dann irgendwie habe ich mal so mehr angefangen, darüber nachzudenken, habe halt Sachen gelesen und habe halt dann irgendwie erkannt, es kommt nicht so sehr auf die Höhe des Kontostandes an, sondern es kommt darauf an, dass du dein Geld in Lebensqualität verwandelst. Und dass es das eigentlich am Ende ist, was es ausmacht. Also ein hoher Kontostand macht dich unbedingt glücklich, aber ein erfülltes Leben macht glücklich. Und es hat sich dann für mich so ein bisschen unter der Frage so zusammengefasst, willst du reich leben oder reich sterben?
Ist das nur eine persönliche Geschichte? Da waren viele Aspekte drin. Lass uns die mal ein bisschen durchgehen. Bei Geld lautet die Antwort ja auf die Frage immer, wie viel ist genug? Erstaunlich oft ein bisschen mehr sozusagen.
Genau, das ist halt zum Beispiel auch so ein berühmtes Zitat von John D. Rockefeller zu seiner Zeit, der reichste Mensch seiner Zeit. Rockefeller stand hinter der Standard Oil Company, ein gewaltiges Imperium, das eines Tages dann zerschlagen wurde und quasi jeder größere amerikanische Ölkonzern hat seine Wurzeln in dieser Standard Oil Company. Und er wurde halt mal gefragt von einem Journalisten, wie viel denn genug ist und da hat er ob im Scherz oder ernsthaft, so richtig weiß man es nicht, gesagt, a little bit more. Und das ist halt wirklich immer so ein Problem, dass man immer denkt, ja, noch ein kleines bisschen und dann bin ich glücklich. Was man aber dabei vergisst, ist halt, dass man halt mit dem kleinen bisschen mehr auch dann andere Ansprüche kriegt. Und dann hat man wieder andere Referenzen. Und dann denkt man wieder, ja, noch ein kleines bisschen mehr und dann bin ich glücklich. Und das ist halt eben so ein bisschen die Falle, wo man da eben ausbrechen muss.
Okay, bei Millionären oder Rockefeller sind die Zahlen oder die Anzahl der Nullen etwas anders. Also,
na, aber ich meinte damit auch, wenn halt die Millionäre sagen, just a little bit more.
Naja, gut, ich meine, bei den Millionären, ich wollte die Zahlen jetzt ein bisschen klein denken. Also, warum fällt es uns so schwer, die finanziellen Ziellinien zu definieren? Verschiebt sich die Millionengrenze automatisch auf 2 Millionen, sobald die erste erreicht ist? Jetzt werden ja viele unserer Hörer sagen, ja, worüber unterhalten sich denn Millionen? Nein, das sind ja vielleicht auch andere Dinge. Du sparst und plötzlich hast du ein Depot von 50.000 Euro und sagst, oh, jetzt will ich 100.000, jetzt brauche ich 200.000. Also, warum ist es so schwer, eine finanzielle Ziellinie zu definieren?
Ich glaube, weil sich die Referenzpunkte verändern. Also wenn du halt so ein bisschen mehr Geld hast, dann setzt du dir andere Ziele. Dann machst du andere Urlaube zum Beispiel, dann fährst du ein anderes Auto, dann hast vielleicht eine andere Wohnung und dann auf einmal denkst du, ja boah, aber hier der Nachbar, der hat ja noch ein anderes Auto, der fährt ja noch schöner in Urlaub. Und denkst du, da möchte ich vielleicht hin. Und fängst du wieder an zu sparen und zu arbeiten und zu rödeln und dann dieses Ziel zu erreichen. Und was halt eben auch so ein Problem ist, das ist so ein Phänomen, was sich so die hedonistische Tretmühle nennt. Das heißt einfach, wir vergessen sehr schnell, wie es uns vor einem Jahr ging, so ungefähr. Und wir vergleichen halt immer dann unser Leben mit den jüngsten Erlebnissen. Also das heißt, wir vergessen, dass wir vor einem Jahr mit einer Woche irgendwie im Bayerischen Wald glücklich waren. Und dann haben wir dann einmal einen Urlaub gemacht, der ein bisschen schicker war. Und dann wird das unser neuer Referenzpunkt. Und dann wird alles, was halt irgendwie früher uns glücklich gemacht hat, wirkt auf einmal langweilig und fad, weil wir halt immer nach mehr streben, nach neuen Erlebnissen, nach neuen Impulsen, nach neuen Reizen.
Ja, oder man bekommt vielleicht mehr Geld oder man verdient vielleicht mehr Geld, nächste Karrierestufe. Wie es Geld reinkommt, wird es wieder rausgeschmissen, oder?
Das ist überhaupt so ein großes Problem auch beim Vermögensaufbau, diese Lifestyle-Inflation. Also wenn wir halt mehr Geld haben, geben wir auch oft mehr Geld aus. Wie gesagt, leisten uns eine größere Wohnung zum Beispiel, ein größeres Haus, gehen halt irgendwie schöner essen, kaufen uns ein größeres Auto, machen schönere Urlaube. Und am Ende bleibt dann sozusagen genauso viel übrig oder genauso wenig übrig wie vor der Gehaltserhöhung. Und das ist eben auch ein großes Problem, wenn man jetzt Vermögen aufbauen will, dass man dass halt eben das Delta gar nicht größer wird, sondern dass halt eben das Delta gleich klein bleibt. Und was man eigentlich machen muss, wenn man halt eben mehr Geld verdient, man behält seinen Lifestyle bei und spart dann halt ein bisschen mehr, um halt dann eben auch wirklich Vermögen aufzubauen und halt eben den Zinseszinseffekt ans Laufen zu kriegen. Aber auch das machen halt viele nicht. Und da muss man halt eben so diesen feinen Grat finden zwischen, ich leiste mir auch mal ab und zu was, aber ich spare auch was.
Das erinnert mich jetzt, wenn du so erzählst, so ein bisschen an die, ich glaube, er nennt es 3 Stufen des Wohlstandes von Bodo Schäfer. Der sagt ja, es gibt einen finanziellen Schutz, das heißt, du musst eine Barreserve haben von 6 bis 12 Monaten, dann eine finanzielle Sicherheit, die nächste Stufe, also genug Geld, um gewinnbringend anlegen zu können. Und irgendwann ist ja das große Ziel von allen Menschen quasi die finanzielle Freiheit, von allem leben zu können. Er hat dann 3-Kontenmodell. Kennst du Bodo Schäfer?
Ich kenne ihn vom Namen her, ich habe ihn aber noch nicht gelesen oder getroffen oder so.
Ja, weil da ist nämlich was drin, was mich jetzt darauf gebracht hat, weil du gesagt hast, naja, den Lebensstandard halten und wenn ich dann mehr einnehme, mehr verdiene, dass ich dann auch mehr sparen kann. Das sagt er nämlich auch, ist ganz wichtig, dass ich den nämlich wunderbar den Lebensstandard halten kann, aber nochmal 50% von dem, was ich mehr verdiene, eigentlich ganz gut wegsparen kann, weil es mir vorher auch gelungen ist und mir eigentlich dann nichts fehlt sozusagen.
Genau, das ist es. Wenn man halt, ist ja auch so ein ganz beliebter Tipp, wenn man eine Gehaltserhöhung kriegt, die halt dann einfach auf den Sparplan packen, anstatt das irgendwie zu verkonsumieren, das mehr Geld, was man hat. Weil, wie du schon sagst, das hat mir ja vorher irgendwie auch nicht gefehlt. Jetzt, also in aller Regel. Natürlich gibt es immer Fälle, wo man froh ist über die Gehaltserhöhung, wo man dann ein bisschen entspannter leben kann, weil das Geld halt wirklich knapp war. Wenn du vorher gut leben konntest, warum halt das Geld dann verkonsumieren, was du mehr hast? Lieber halt dann nochmal irgendwie dann auf den Sparplan tun, um halt eben dann wirklich dein Vermögen aufzubauen.
Bezahlen wir eigentlich nicht mit Geld, sondern mit Lebenszeit? Das wird ein bisschen philosophisch. Geld ist ja eigentlich, wenn man es so sieht, gespeicherte Lebensenergie. Viele haben einen Vertrag, sparen, viele haben einen festen Vertrag, also tauschen eigentlich ihre Lebenszeit, ihre x Anzahl von Stunden, dann im Job Geld, also wir tauschen Arbeitszeit gegen Einkommen und dieses Einkommen später eigentlich wieder Produkte, Erlebnisse oder Freiheit?
Total. Also das ist, glaube ich, echt etwas, was sich jeder klar machen muss, dass wir Zeit gegen Geld tauschen. Wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir dann im Büro sitzen und arbeiten, dann wenden wir dafür unsere Lebensenergie, unsere Lebenszeit auf. Und Zeit ist ja irgendwie somit das wertvollste Asset, was wir haben eigentlich, weil die Zeit, die verrinnt unwiderruflich, sie wird nicht mehr und wir kriegen sie auch nicht wieder zurück. Also Zeit ist eigentlich ein sehr wertvolles Asset, ein sehr wertvolles Vermögen. Und wenn wir arbeiten, wie du schon sagst, tauschen wir Zeit gegen Geld. Das ist auch erstmal jetzt nicht schlimm, weil irgendwie wir müssen ja von etwas leben. Aber was wir uns halt dann wiederum klar machen sollten, wenn wir halt sowas Wertvolles, was wir haben, gegen Geld getauscht haben, dass wir dann auch das Geld halt sehr bewusst ausgeben sollten. Dass wir also uns klar machen sollten, wenn ich mir jetzt irgendwie eine schicke Tasche kaufe, dann bezahle ich nicht meinetwegen 1.000 Euro, sondern dann bezahle ich mit 3 Wochen meiner Lebenszeit damit. Oder wenn ich mir ein neues Auto kaufe, bezahle ich nicht irgendwie 30.000 Euro, sondern bezahle vielleicht mit 2 Jahren meiner Lebenszeit damit. Und das heißt, wenn wir also Geld als gespeicherte Lebensenergie sehen, dann sollten wir doch uns sehr bewusst überlegen, was wir mit dieser gespeicherten Lebensenergie machen und ob wir wirklich glücklich damit sind, wenn wir die halt für irgendwelche Konsumgüter ausgeben, die wir vielleicht gar nicht richtig brauchen, vielleicht auch nur kaufen, um andere Leute damit zu beeindrucken. Und du hast es auch schon gesagt, ich finde, dass halt eine sehr gute Investition dieser Lebensenergie dann in Erfahrungen ist, in Erlebnissen ist. Das ist halt etwas, das bleibt. Also Erfahrungen, Erlebnisse werfen eine Erinnerungsdividende ab. Das sind halt dann die Erinnerungen daran, wie ich mit den Kindern zelten war, wie ich mit meiner Frau einen schönen Städtetrip gemacht hat. Und das sind dann immer Sachen, an die ich mich gerne dann zurückerinnere, die mir immer wieder so ein Lächeln dann aufs Gesicht zaubern. Und da, finde ich, wiederum ist das Geld dann gut investiert. Und das gesagt, vielleicht noch eben zu dem, was ich davor gesagt hatte mit dem Sparen, das kam vielleicht jetzt so ein bisschen falsch rüber. Ich finde, Sparen ist wichtig, ja, aber auch das Geld ausgeben ist wichtig. Und da muss man halt eben so den richtigen Weg finden, der für einen passt. Denn ehrlicherweise, wir sind doch nicht froh oder ist auch kein schönes Erlebnis, im Alter in seinem Lehnstuhl zu sitzen und dann irgendwie seine Kontoauszüge durchzublättern und sich daran zu erfreuen, dass man mal für Überweisungen gemacht hat und für Einzahlungen gekriegt hat. Und wir sind doch eher froh, wenn wir dann im Alter in unserem Lehnstuhl sitzen und dann halt irgendwie ein Fotoalbum durchblättern zum Beispiel und uns dann daran zurückerinnern, was wir früher alles gemacht haben, was wir erlebt haben. Und das ist doch eher halt die Lebensqualität, die wir suchen. Deswegen nicht nur sparen, sondern Geld auch ruhig mal ausgeben.
Die richtige Balance ist wahrscheinlich wichtig und schwierig zu finden. Da waren jetzt viele schöne Aspekte drin. Ich weiß nicht, wie magst du es? Du hast ja gesagt, nicht zu viel sinnlose Sachen ausgeben, weil du bist wahrscheinlich auch gar nicht glücklicher, wenn du diese Handtasche wirklich hast oder dieses neue Auto, nur damit Nachbar mehr beeindruckt ist. Also ich habe zum Beispiel bei mir lange Zeit in meinem Geldbeutel einen Zettel drin gehabt mit dem Spruch, ist das wirklich notwendig? Fragezeichen. Und ich habe fast immer mit Bar bezahlt, weil dann habe ich noch was Physisches in der Hand. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich 300 Euro in der Hand, das reicht so und so viel. Ah, das gebe ich jetzt mal doch nicht aus. Weil wenn ich nämlich nur mit Karte bezahle, dann sehe ich es ja gar nicht. Dann ist der Schmerz gar nicht so da. Wie magst du es?
Der Zettel ist auf jeden Fall ein guter Trick, eine gute Erinnerung, um halt nicht aus dem Blick zu verlieren, was einem wichtig ist. Also ich zahle jetzt überwiegend mit Karte, ehrlicherweise, weil es halt irgendwie bequem ist, weil es halt ja, einfacher ist. Aber ich gebe schon sehr bewusst Geld aus. Also mir sind manche Sachen wichtiger als andere. Zum Beispiel Mode oder Klamotten sind mir jetzt nicht ganz so wichtig. Was mir dagegen halt wichtig ist, sind solche, ist halt Genuss. Also halt ein gutes Essen, ein guter Wein, ein guter Käse. Dafür gebe ich gerne Geld aus. Und was wichtig ist, ist, dass man sich halt überlegt, dass man sich eine Antwort auf die Frage überlegt, wie sieht mein reiches Leben aus? Was ist das, was mich wirklich glücklich macht? Wenn man das einmal definiert hat, wie sein reiches Leben aussieht, dann weiß man auch, wofür man gerne Geld ausgibt und wofür man sich Sachen sparen kann. Und wenn man weiß, was ein reiches Leben ist, dann weiß man, wo man großzügig sein kann. Und dann kann man sich eigentlich auch die Sachen dann leisten in aller Regel, wenn man ja auf der anderen Seite halt spart. Dann streicht man alles weg, was einem so ein bisschen, ja, so ein, vielleicht so ein temporär gutes Gefühl kriegt. Weißt du, also der kleine Rausch, den man hat, wenn man sich was Neues gekauft hat und so. Aber ist das, was mich denn wirklich glücklich macht, sieht so mein reiches Leben aus? Nee, wahrscheinlich nicht, sondern ich habe für mich jetzt definiert, mein reiches Leben sind Erfahrungen, sind halt Zeit mit Freunden. Vielleicht mal als kleine Anekdote. meine Frau und ich, wir haben uns zu Weihnachten ein Aperitif-Abo geschenkt, was hier in München ein Geschäft angeboten hat. Da kriegen wir alle 3 Monate halt so ein Paket geliefert zu uns nach Hause, wo man halt eben dann die Zutaten für ein Aperitif drin hat. Also ist halt meistens ein Alkohol und halt irgendeine passende Mixgetränk dazu. Das ist jetzt inzwischen so ein bisschen zur Tradition geworden, dass wir halt dann Freunde einladen, wo wir das dann verkosten. Und das ist natürlich vom Preis her relativ teuer. Wenn ich dafür halt in den Laden gehen würde, würde ich natürlich deutlich weniger bezahlen. Aber halt diese Freude, das Paket zu kriegen, es zu öffnen, damit den Freunden einen netten Abend zu verbringen, über das Getränk sich zu unterhalten, so ein bisschen was über die Geschichte zu erfahren, des japanischen Wodkas zum Beispiel, was jetzt im letzten Paket drin war, das ist wiederum ein Erlebnis. Und dafür gebe ich dann gerne Geld aus, weil ich habe gesagt, das ist mein reiches Leben. Aber es ist halt eine sehr individuelle Entscheidung. Andere haben da andere Dinge. Was mir halt eher wichtig ist, dass man nicht so auf Autopilot lebt, dass man halt nicht so beliebig lebt, sondern dass man halt eben bewusste Entscheidungen trifft.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich schwierig zu argumentieren, was mache ich mit dem einen Euro? Ich habe einen Euro und der eine Euro ist ja in Konkurrenz zu. Entweder spare ich ihn, habe dann Zinseszinseffekt oder ich habe vielleicht meine gespeicherte Lebensenergie in Freude wieder umgewandelt. Manche vielleicht dann doch kurz einen Dopaminkick. Wie ist es da, wie magst du es denn da, die richtige Balance zu halten? Manche sprechen ja von Life Balance. Das kann ja für jeden was anders sein und für manche bleibt ja auch gar nicht viel übrig. Die sind glücklich, wenn sie im Rush Hour ihres Lebens mit 2 Kindern, Auto, Hund, Katze eigentlich auch gut über den Monat kommen und eigentlich schon wieder dann gucken, wie spare ich mir den nächsten Urlaub vielleicht in einem halben Jahr auf?
Also es ist ja völlig klar, dass also wenn man halt über das Gespräch, was wir hier führen, das setzt natürlich voraus, dass man halt schon ein gewisses Einkommen hat. Wenn man halt jeden Monat schauen muss, wie komme ich über die Runden, ist es natürlich extrem schwer halt zu sagen, ah, ich leiste mir dies, ich leiste mir jenes. Weil da muss man halt schauen, dass man überhaupt erstmal so seine Basics bezahlen kann. Dann ist erstmal der Schritt, dass ich mir überlegen muss, wie kriege ich denn mehr Geld? Wie kann ich denn irgendwie meine Einnahmen erhöhen, dass ich auch ein bisschen was übrig habe, was ich zum einen sparen kann für später, aber auch halt mal ausgeben kann für Sachen, die mir Freude machen. Und also das ist halt völlig klar, das ist halt der erste Schritt. Erstmal schauen, dass ich halt so ein bisschen Wasser unterm Kiel habe sozusagen, damit ich halt über solche Dinge nachdenken kann. Und dann, wenn das einmal der Fall ist, dann ist es halt wirklich immer halt diese Balance finden. Da gibt's jetzt keine feste Regel. Ich habe meinen Sparplan, der halt läuft. Da geht halt jeden Monat direkt halt ein Teil des Geldes von meinem Konto weg. Und das, was ich dann übrig habe, da kann ich ja noch ein bisschen überlegen, was ich damit mache und für was ich das ausgebe. Und so ist das. Also ich habe aber das Gefühl, dass die meisten Leute eher sich viele Ausgaben auf später schieben. Das mache ich, wenn ich alt bin. Das mache ich, wenn ich in Rente bin. Und halt eben die ganze Zeit davor immer diese Angst vor irgendwie Altersarmut haben und oh, ich muss sparen, weil sonst kann ich mir im Alter nichts, mir wichtige Dinge nicht leisten oder meine Träume nicht erfüllen. Das ist das, was ich so ein bisschen gefährlich finde, weil wir einfach halt nicht wissen, wie alt werden wir, komme ich überhaupt in die Situation, dass ich mir die ganzen Träume erfüllen kann, wenn ich im Alter bin. Und für manche Dinge schließt sich auch ein Zeitfenster. Also irgendwie Wanderungen zum Beispiel, die mache ich jetzt eher, wenn ich halt 40 bin, als wenn ich eher 65 oder 70 bin. Und da muss man halt mal überlegen, was sind die Dinge eigentlich, die ich wann, in welchem Jahrzehnt machen kann und da halt so ein bisschen dann auch, ja, seine...
Das war ein schönes Beispiel. Ich verstehe dich das sehr gut, weil Bergwandern, ich bin zum Beispiel auch Mitglied im Alpenverein, aber ich war seit 10 Jahren nämlich auf Bergen unterwegs. Ich kann das wunderbar nachvollziehen, wo man sich dann denkt, na, in 10 Jahren geht's vielleicht nicht mehr. Das Knie schmerzt, die Hüfte tut weh oder die Ausdauer klappt nicht mehr für einen 3000er oder sowas.
Genau, der Gedanke, den ich hatte, war, also wir machen uns ja oft so Bucketlisten. Einmal im Leben möchte ich dies und jenes machen. Aber eigentlich müssen wir halt eben diese Aktivitäten halt auch bestimmten Lebensjahrzehnten zuweisen. Zum Beispiel irgendwie in die Meile in der Skala gehen. Das kann ich auch noch mit 70 machen, in aller Regel. Aber halt so Bergwandern oder größere Wandertouren, die mache ich halt eher nicht mehr mit 70. Und die mache ich vielleicht eher, wenn ich halt 40 oder 50 noch bin, dass da so irgendwie das Zeitfenster ist. Natürlich gibt's immer Ausnahmen. Und was halt auch wir halt nicht vergessen sollten, dass ich halt einfach immer wieder halt so Zeitfenster schließen, dass mir dann halt bestimmte Erfahrungen dann halt irgendwie versagt bleiben. Also ich mache jetzt mit halt 45 keine Interrail-Tour mehr durch Europa. Das ist irgendwie nicht mehr mein Ding, da irgendwie in Jugendherbergen schlafen und in vollen Zügen sitzen. Das hätte ich halt machen sollen können, als ich 25 war. Da habe ich es leider nicht gemacht. Und das ist halt eben halt auch so ein bisschen, was man halt nicht vergessen sollte, dass das Geld einen abnehmenden Grenznutzen hat, wenn man es so ein bisschen ökonomisch formuliert. Also mit 20, da konnte ich aus 2000 Euro, ich sag mal, 2 Monate Urlaub machen, weil ich andere Ansprüche hatte. Da habe ich im Zelt geschlafen, habe halt irgendwie abends mir meine Ravioli auf dem Gaskocher warm gemacht oder sowas. Jetzt mit Mitte 40, ja, da reicht das vielleicht noch so für so eine Woche, weil ich halt einfach nicht mehr Ravioli essen will jeden Abend und weil ich halt eben eine schöne Ferienwohnung haben möchte. Und das ist vielleicht auch irgendwie so ein Ratschlag an Eltern, dass die halt auch mal überlegen, ob sie denn tatsächlich erst mit dem Erbe ihren Kindern das Geld, das Vermögen geben wollen oder ob es nicht eher sinnvoller ist, einen Teil des Vermögens schon früher zu vererben, zu verschenken, weiterzugeben. Nicht aus steuerlichen Gründen oder sowas. Das mag vielleicht auch ein Aspekt sein. Aber einfach zu überlegen, wann hilft meinen Kindern das Geld am meisten? Und ich würde mal sagen, das hilft denen halt früher eher, als wenn sie es halt dann eines Tages erben, wo sie schon selber höchstwahrscheinlich ein gesetztes Leben haben, sich so die Grundbedürfnisse erfüllt haben. Und deswegen halt nicht, um halt wieder zu dem Gedanken zurückzukommen, nicht immer alles auf später verschieben, nicht immer auch das Geld ausgeben auf später verschieben.
Also du sprichst sozusagen von Erlebnisdividende. Mir kommt da die Lebensuhr, die Sanduhr des Lebens in den Sinn. Das kennt ja jeder, dieses Spiel. Ne? Dein Leben würde eingefangen sein in so eine Sanduhr. Wie viel Zeit du schon verbraucht hast von dieser Sanduhr, weißt du ja schon, aber wie viel Sand da oben drüber ist von deinem Restleben, das weißt du ja nicht. Das ist ja das nächste Problem eigentlich, ne?
Genau, auch das eben, man kann nicht alles auf später verschieben. Man muss auch manchmal Sachen jetzt machen, ne? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich weiß nicht, in welcher körperlichen Verfassung ich sein werde. Ich weiß nicht, wie halt die Welt in 10, 20 Jahren sein wird. Und deswegen nicht alles auf später verschieben. Auch mal jetzt Geld ausgeben, sich auch mal jetzt was leisten, auch mal Erinnerungen schaffen, sich mal was gönnen.
Was mir da wieder einfällt, ist eigentlich wieder Bodo Schäfer, hatte ich auch mal in einem Interview, der empfiehlt eigentlich neben dem Sparkonto, es sind eigentlich mehrere Konten, er hat verschiedene Kontenmodelle, du hast ein normales Konto, um deine laufenden Ein- und Ausgaben zu decken, Miete, Versicherung und Co. und Lebenshaltungskosten, dann hast du ein Sparkonto, worüber wir hier in diesem Podcast schon oft gesprochen haben, wie funktioniert Rendite, hohe Sparquote, wie du vorhin gesagt hast, möglichst 50%, wie wir vorhin schon diskutiert hatten, weglegen von dem, was man mehr verdient. Und dann hat er gesagt, spar nochmal 20% auf ein Spaßkonto.
Total, kann ich nur unterschreiben. Also so ein Spaßkonto finde ich absolut wichtig, dass man da auch ein bisschen Geld drauf legt.
Ja, und sein psychologischer Trick ist dann, Spaßkonto ist dafür da, zum Spaß haben. So nach dem Motto, nimm's Geld und hau's weg. Hab Spaß damit. Das ist auch wichtig, weil dann hast du nie ein schlechtes Gewissen eigentlich, weil diese Konkurrenz zu diesem einen Euro, spare ich den jetzt oder gebe ich den wirklich aus? Kann ich mir das leisten? Aber ich kann mir das leisten, wenn das Geld am Spaßkonto ist.
Finde ich einen total guten Tipp. Also kann ich nur unterschreiben, sich so ein Spaßkonto anzulegen. Finde ich echt eine gute Idee.
Clemens, nochmal zum Schluss. Nochmal so eine Sanduhr als Idee. Stellen wir uns zum Schluss eine Sanduhr vor. Auf der einen Seite tauschen wir eben Zeit gegen Geld. Irgendwann müssen wir die Sanduhr umdrehen und wieder Geld gegen gute Zeit tauschen, die Erlebnisdividende. Was wäre deine wichtigste Regel, damit wir mit dem Umdrehen nicht zu lange warten? Nochmal eine Zusammenfassung von dir.
Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass alles seine Zeit hat. Wir wissen nicht, was morgen, was übermorgen, was das nächste Jahr bringt. Man sollte also auch schon jetzt sich Sachen gönnen und nicht alles auf später verschieben. Und um das machen zu können, finde ich, dass sich jeder für sich alleine, aber natürlich auch gerne in einer Beziehung, man sich halt fragen sollte, wie sieht mein reiches Leben aus? Oder wie sieht unser reiches Leben aus? Und wenn man das getan hat, dann hört man auf, sein Leben im Autopilotmodus zu führen. Dann bekommt es eine Klarheit. Also im Englischen, da gibt es den schönen Satz, Vision determines decision. Wenn ich die Vision habe, dann weiß ich, welche Entscheidungen ich zu treffen habe. Und dann weiß ich, wofür ich arbeiten gehe, dann weiß ich, wofür ich spare und was ich mir dann eines Tages leisten will. Und wer das klar hat, für den wird dann vieles, vieles einfacher, glaube ich.
Clemens, vielen Dank. Viel Spaß bei deiner Lebensenergie, bei deiner Suche nach dem kleinen Glück. Und ja, grüß mir René. Servus.
Danke dir, Peter.
Und wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal bei Börsenexperts, deinem Börsenpodcast.